Guten Tag zu einer neuen Ausgabe des SWR 2 Lesenswertmagazins. Mein Name ist Alexander Wasner.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid.
Ermutigung, das ist das bekannteste Lied des großen deutschen Liedermachers Wolf Biermann. Wir hören es in dieser Sendung in der Version seiner Stieftochter Nina Hagen. Und überhaupt begleiten uns musikalisch Coverversionen berühmter Songs durch die Sendung. Der Grund ist ein neues Buch von Wolf Biermann, ein Erzählungsband Barbara. Und sonst reden wir über Kindheit im wilden Westen Kaliforniens. Über eine seltsame Gesellschaft der Zukunft, in der rüstige Rentner auf ihre ewig kranken Kinder aufpassen müssen. Und wir loten das auch noch am Beispiel einer Großmutter aus, die ihre Tochter mit frischem Haschisch wieder fit bekommt.
Alle Wetter Tarningen, denne Fixer, alle Krüsse Fängra, kalt und schatt. Alle Wetter at Kriegen, nu er over, alle Wetter die Snille, die har tapt. Alle Wetter at alt var avtalt spell, den som er rik får mer og mer tell. Det som det Alle vet at skipperen gått på fylla, alle vet at skipet ikke tåler sjø. Alle går og føler seg ganske ute, som om bikkja eller far må dø. Alle vet kreditt er dyrt og hellig, alle vil bli bedt ut på bagatell i bygde alle. Alle vet jo.
Leonard Cohens Hit Everybody Knows in einer norwegischen Version von Kari Bremnes. Martin Schneitewind wurde 1945 als Kind deutsch-französischer Eltern in Straßburg geboren. Er wuchs in Deutschland und im Tessin auf und wurde 1966 für kurze Zeit Mitarbeiter des Corriere della Sera in Mailand. 1972 Aufenthalt in Marburg, ab 1973 Studium der Theologie in Tübingen. Nach Reisen durch Südamerika arbeitete er ab 1986 in der Stadtverwaltung in Straßburg. Er starb 2009. An den Mauern des Paradieses ist sein einziger Roman. Schneitewind verfasste ihn auf Französisch. Er erscheint auf Deutsch zum ersten Mal. Das ist die offizielle Verlagsangabe. Normalerweise lesen wir an dieser Stelle keine Verlagsangaben vor, aber diese mussten sein, denn über Martin Schneitewind weiß unser Pressearchiv nichts, weiß Wikipedia nichts. Von ihm schreibt ausschließlich der Verlag DTV auf der Verlagsseite. Was fehlt, sind hier die Angaben zu Schneitewinds mächtigen Paten. Mindestens genauso gut sichtbar wie der Name des Autors ist auf dem Titelbild des Buchs der Name des Entdeckers, nämlich Michael Köhlmeier, begnadeter Erzähler, erfolgreicher Romancier. Und Raoul Schrott, so heißt es, sei der Übersetzer des französischen Originals. Raoul Schrott, genau der, der mit Ilias und Gilgamesch große Epen der Menschheit nachgedichtet hat, der aber auch schon als Scharlatan oder Spätdadaist bezeichnet wurde. Also gut, wir haben beide auf der Leipziger Buchmesse in einer relativ ruhigen Minute zum neuen Roman von Martin Schneitewind an den Mauern des Paradieses gefragt. Was wissen Sie noch über diesen Autor? Michael Köhlmeier meint, Fotos zeigt die Witwe keine, die Handschrift zeigt sie auch nicht, aber Martin Schneidewind, das sei ja ein ehemaliger WG-Kumpel und er, Michael Köhlmeier, hätte deswegen auch noch ein paar Details.
Ich habe mir gedacht, das Leben von ihm, so auch wie die Frau Geier mir das erzählt hat und wie ich es ja wusste vorher, als wir noch zusammen, ist so interessant, dass man daraus selber eine Geschichte machen könnte. Ich meine, ein Mann, um das... Darf ich skizzieren kurz?
Unbedingt.
Der aufgewachsen ist, zweisprachig aufgewachsen ist in Straßburg und Kehl und dort. Vater, Mutter haben sich sehr früh getrennt. Er ist zu seiner Großmutter gekommen, auch sie wollte ihn nicht behalten. Schon als, glaube ich, Zehnjährigen hat sie ihn weitergegeben an Verwandte im Tessin irgendwo. in einer Sekte, also einer Religionsgemeinschaft der Adventisten. Dort hat er Italienisch gelernt und später ist er ausgebrochen als 18-Jähriger nach Mailand, hat dort beim Corriere della Sera als Sportreporter gearbeitet, hat Dino Buzzati kennengelernt, den Autor, der vernarrt war in ihm, weil er in ihm so sein jugendliches eigenes Spiegelbild gesehen hat und hat den Dino Buzzati, der nichts mehr geschrieben hat, animiert, doch wieder einen Roman zu schreiben. Und sie haben sich zusammen hingesetzt und der Buzzati hat so die Hand des Könners über ihn gehalten und hat eine erste Version dieses Buches geschrieben. Du weißt, wie es auf Italienisch geheißen hat, Raul?
Sotto la parete del paradiso. Also unter der Wand des Paradieses.
Und das war der erste Entwurf. Das hat er sein Leben lang mitgezogen. Und als er dann dieses spießige oder bürgerliche Leben gelebt hat, war das vermutlich der einzige Bezugspunkt zu seiner ehemaligen abenteuerlichen, wurzellosen Dasein.
Michael Köhlmeier kennt also den Autor, aber nicht das Werk, denn Schneidewind schreibt, wie gesagt, Französisch und das kann er nicht lesen, Raoul Schrott aber kennt den Autor nicht. Dafür hat er das Werk übersetzt und das wäre ja wohl auch genug, meint er. Der Autor würde eh überschätzt, das wäre Biografismus.
Also mir als Übersetzer und als Leser war die Figur des Autors also wirklich nicht nur egal, sondern völlig in die Irre führend. Also ich habe den Text gehabt, meine Aufgabe war es, das ins Deutsche zu bringen. Das war eine schöne Aufgabe, das ist eine schöne Sprache. Ich habe versucht, dem gerecht zu werden. Aber jetzt, wer der Autor ist, also das finde ich eine Frage der Neugier, eine Frage des Klatsches, eine Vermarktungsstrategie letztlich. Weil wenn, dann geht es ums Buch. Und das Buch hat mit der Person oder mit der Persönlichkeit so gut wie überhaupt nichts zu tun.
Der Streit ist uralt in der Literaturwissenschaft. Der Tod des Autors, der wurde vor 50 Jahren von Roland Barthes ausgerufen. Wir haben unseren Kritiker gebeten, sich auf den Roman zu beschränken, keinesfalls nach dem Autor zu schielen, von dem würden wir hier vor seiner Besprechung erzählen. Andreas Kohm über Martin Schneidewind an den Mauern des Paradieses.
Bereits der Titel des Buches ist uneindeutig. Denn wo, von welcher Seite an den Mauern des Paradieses wird hier gesprochen? Drinnen oder draußen? Und wie darüber hinauskommen, hinter die Mauern? Und ist es dort besser? Am prominentesten lokalisiert die biblische Genesis das Paradies als Garten Eden. Doch ist die Paradiesgeschichte aufgrund ihrer zahllosen Quellen schillernder, weshalb, und damit sind wir in der Handlung des Romans, der Altorientalist David Ostrich an den Persischen Golf reist. Dort seien bei einem Dammbauprojekt Tontafeln entdeckt worden, deren Inhalt ein neues Licht auf die Schöpfungsgeschichte werfen könnte.
Die Wogen brandeten an den Wall und zerschlugen sich dumpf. Die Stille zwischen den Brechern war länger als zwischen meinen Atemzügen und ich atmete mich ruhig in einen Schlaf, in dem sie zusammenfielen. Das Telefon riss mich daraus.
Zwei äußerst zwielichtige Männer suchen Ostrich in seinem Hotelzimmer auf und fordern seinen Pass.
Taut will sie sehen,
verkünden sie dem Überraschten. Von der ersten Seite an wird eine beklemmende Atmosphäre das Geschehen bestimmen, dem der Ich-Erzähler immer mehr ausgeliefert ist, je tiefer er in die Geschichte hineingerät. Er bekommt den Auftrag, Tauts verschwundene Tochter Evita zu suchen, da seine Schriften ihn als jemand ausgewiesen haben,
der hinter den Schein zu schauen versteht, mit detektivischem Gespür.
Dieser kritische Geist des Wissenschaftlers wird scheinbar zur Antriebskraft der Geschichte einer Wahrheitssuche. Doch seine Selbstüberschätzung verstrickt und zwingt ihn letztlich unter die undurchschaubare Macht des ominösen Dammbauleiters Taut. All seine analytischen Fähigkeiten schützen Ostrich nicht. Er wird zum Spielball eines beängstigend autoritären und auch gewaltbereiten Machtapparates. Der Leser erkennt schnell, dass hier eine seltsame Parallelwelt entworfen wird. Mit vielen Anknüpfungspunkten zur sogenannten Realität, zugleich aber auch historischen Unschärfen und Abweichungen, ja fantastischen und vor allem dystopischen Elementen. Die im Roman beschriebene Welt steht unter schlechten Vorzeichen. Es geht um Naturzerstörung, Klimawandel, Erderwärmung, steigende Meeresspiegel, Migrationsströme, Grenzbefestigungen und dort an den Rändern eine zunehmend eskalierende Gewalt. Das alles scheint in weiter Ferne und doch so nah in dieser Welt, in der wir leben. Der apokalyptische Sog wird noch verstärkt durch die Aufsplitterung der Handlung in zwei Geschichten. Sie laufen im Buch schicksalhaft aufeinander zu, um in der Katastrophe ineinander überzugehen. Neben David Ostrich ist da noch der Offizier Atam, der als Soldat selbst Teil des Gewaltsystems ist. Auch er lehnt sich auf angesichts der Bestialität von Giftgaseinsätzen gegen die Flüchtlinge. In einer aus den Fugen geratenen Welt versuchen beide, verzweifelt, als Menschen in der Revolte ihre Humanität zu bewahren. 4 Monate später finden sie sich wieder am Rand der Wüste und dem monotonen Weiß eines Salzsees. Als Gefangene inmitten dieser Leere, einem einzigen offenen Gefängnis. Alle Zeit der Welt ist zusammengeschnurrt auf die Gegenwart und steht still.
In einem Nachleben bereits zu Lebzeiten ein Purgatorium, in dem es nichts mehr zu bereinigen gibt, nur noch zu sühnen.
Noch einmal unternimmt Ostrich einen Fluchtversuch, der beinahe zu einer mystischen Erfahrung gerät. Die poetisch dichteste Passage des Buches.
Ich ging im Licht, bis es auch noch die letzten Muster im Salz auflöste. Das Land entstanden aus Stäuben des Lichts, Kalk, zu einem Brand gelöscht, und ich in diesem unmenschlich reinen, das weißer war als diese Seite in meiner kaum zur Hälfte beschriebenen Kladde, in der jeder Satz einen Schritt weiter darstellt. Fort von diesem Anfang von allem, der umgrenzt endlos war, wie die Sonne über mir und der erste Satz der Genesis, der besagt, es werde Licht.
Die Flucht scheitert, und trotzdem gelingt Ostrich erst nach diesem Sturz in den Abgrund die finale Reflexion des Systems Taut. Mit der bitteren Einsicht vom Scheitern an der Beweisbarkeit in einem absoluten Sinn. Wahrheit ist immer relativ. Damit thematisiert der Roman auch sich selbst, er wird selbstreflexiv. Der Ich-Erzähler wendet sich diskret, sogar direkt an den Leser. Dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht ein Grenzfall. Auf ebenso kluge wie ausufernde Weise versucht es, in Frage zu stellen, was es leitmotivisch verhandelt. Die Grenze. Sei sie real oder symbolisch, als Mauer oder als Akt des Denkens. Der Versuch der Grenzüberschreitung wird geradezu konstitutiv für den gesamten Text. Er spielt mit der Fiktion eines Autors. Martin Schneitewind, eine Erfindung von Michael Köhlmeier und Raoul Schrott, und zugleich eine gewitzte Anspielung auf Roland Barthes poststrukturalistisches Theorem vom Tod des Autors? Denn, hören wir einmal genau hin, liest sich der Name Taut auf Französisch nicht wie Tod? Das Nachwort, erzählt von Dino Buzzati als Inspirator des Romans, ob das stimmt? Inspirierend jedenfalls ist dieses ästhetische Verwirrspiel einer entgrenzten Literatur mit seinen weiten intertextuellen Horizonten. Von der Antike bis zur Postmoderne, von Dantes göttlicher Komödie über Paul Scherbarts Fantastik zu Dino Buzzatis Tartarenwüste, von Sprach- und Erkenntnistheorie zu politischer Theologie, vom Ich zu Gott und der Welt und so weiter. Vielleicht ist der Roman an sich eine Chimäre, ein mysteriöses Mischwesen aus Fakten, Fiktion und Fake, jene real existierende Maske, durch die hindurch, wie Raoul Schrott emphatisch sagt, das literarische Sprechen tönt. Köhlmeier verwendet im Interview bedeutungsschwere Begriffe wie das totale Buch und Charisma als Charakteristika dieses Romans. Vielleicht sind das alles aber auch nur lustvoll durchgespielte Verkleidungen eines klingenden Hohlraums. Vielleicht findet sich deshalb kein Martin Schneitewind in den Geburtsregistern seiner Heimatstadt Straßburg, ebenso wenig an der Uni Tübingen, wo er Theologie studierte. Vielleicht war seine Lebensgefährtin Margit Geier deshalb nie Französischlehrerin am Gymnasium in Kehl. Vielleicht konnte deshalb die Italienistin Marie-Hélène Caspar das französische Originalmanuskript nicht auf Spuren eines Mitwirkens Dino Buzzatis untersuchen, weil sie es nie gelesen hat, obwohl der Übersetzer und vielleicht virtuoser Stimmenimitator Raoul Schrott dies editorisch anmerkt. Alles Wahrscheinlichkeiten. Nach der Lektüre dieser mit großer Fabulierlust geschriebenen Parabel über die Macht der Sprache bleibt das Gefühl, dass hier viel gewagt, viel gewollt wird. Vielleicht zu viel. Ach, vielleicht. Vielleicht geht der Leser beim Lesen einfach nur mit ins Paradieslicht. Zusammen mit dem in einem Spiegelkabinett unendlich reflektierten Autor dieses überaus vielschichtigen und vielstimmigen Buches, changierend wie ein Vexierbild und entgleitend mit der feinen Ironie des Als-Ob. Eine wahre Arabeske, wie Friedrich Schlegel solch ein zutiefst romantisches Projekt genannt hätte. Ein Roman im Roman, eine Welt in der Welt, an den Mauern des Paradieses, von der ersten bis zur letzten Seite.
Also, kurz und gut, man bekommt zwei spannende Geschichten in einem Buch. Raoul Schrotts Übersetzung des Schneidewind-Romans wird ergänzt durch Köhlmeyers Erzählung des Lebens von Martin Schneidewind. Das Buch An den Mauern des Paradieses ist bei DTV erschienen, kostet 24 Euro. Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann seit dieser Woche sogar schon die Sekundärliteratur zum Buch kaufen. Fake und Fiktion heißt ein kleiner Essay. Der Germanist Thomas Stressle behandelt das, was Raoul Schrott, Michael Köhlmeyer und Martin Schneidewind hier vorlegen, als Grenzübertretung von Format. Und natürlich weigert sich Thomas Stressle, genauso wie wir, eindeutig zu sagen, Schneidewind gibt es gar nicht, denn rein formallogisch ist Nicht-Existenz unbeweisbar. Das gilt für Einhörner, Götter und für Martin Schneidewind. Für uns ist Martin Schneidewind an den Mauern des Paradieses das SWR2-Buch der Woche.
Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you. Oh, you touched her perfect body with your mind, yeah.
Das war die berühmte Nina Simone mit Leonard Cohens Lied Suzanne. Und wir reden über Joan Didion, woher ich kam. Ein Liebeslied sei das voller Fragen und Zweifel, so hieß es 2003 in einer Besprechung. Damals veröffentlichte die Journalistin Joan Didion ihre Erinnerungen an ihre kalifornische Heimat. Weltweit kam der Durchbruch kurz darauf, allerdings aus tragischem Anlass. Sie veröffentlichte da nämlich das Buch »Mein Jahr des magischen Denkens«, in dem es um den Tod ihres Mannes ging. Jetzt erscheint bei Ullstein das frühe Werk, woher ich kam, erstmals auf Deutsch, und wir haben die Schriftstellerin Daniela Tröscher gebeten, das Buch für uns zu besprechen. Daniela Tröscher hat gerade ihre eigene, ebenfalls viele Generationen umfassende Herkunft beschrieben. In dem Buch »Zeige deine Klasse«, die Arbeit von Joan Didion, stand dabei neben anderen Pate.
Joan Didion ist eine präzise Chronistin amerikanischer Mentalitäten. Nie steht sie dabei außen vor. Immer reflektiert sie sich selbst als Teil der Gesellschaft, die sie analysiert. Mit diesem Bekenntnis zum Subjektiven hat sie die essayistische Literatur revolutioniert. Ihr autobiografisches Erinnerungsbuch »Woher ich kam« ist denn auch so etwas wie die subjektive Chronik einer kalifornischen Kindheit. Geboren und aufgewachsen ist Joan Didion 1934 in Sacramento, als Kind einer alteingesessenen Offiziersfamilie und als Kalifornierin der fünften Generation. Der Text hebt an mit einem fünffachen Ur. Meine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter. Man muss beim Lesen sorgsam zählen. Eine Art Stolperstein geht diesem Erzählen voran, wie um zu markieren, dass die Reise in die Familienchronik keineswegs mühelos ist. Schriftstellerinnen und Schriftsteller schreiben häufig über das, was sie verwirrt. Ein Gegenstand von Didions Verwirrung war der kalifornische Mythos der Westwärtsbewegung, das heroische Goldgräbermärchen, wonach sich der Reichtum Kaliforniens allein der Willenskraft und dem Wagemut der ersten Siedler verdanke. Schon als Kind misstraut Didion den Ungereimtheiten dieser Erzählung.
Als ich 12 oder 13 war, fragte ich meine Mutter einmal, welcher Klasse wir angehörten. Dieses Wort gebrauchen wir nicht, sagte sie, so denken wir nicht. Auf einer Ebene hielt ich das für ein absichtliches Missverstehen dessen, was sogar eine 12-Jährige als gegeben erkannte, Und auf einer anderen Ebene begriff ich, dass es stimmte. So dachten wir in Kalifornien nicht. Wir glaubten an Neuanfänge. Wir glaubten an das Glück. Wir glaubten an den Goldgräber, der nochmal alles für den letzten Einsatz zusammenkratzte. Lösche dein Lagerfeuer, töte die Klapperschlange und schau zu, wie das Geld hereingeflossen kommt.
Die Quellen, aus denen Didion den Mythos des unabhängigen, abenteuerlustigen Kaliforniers rekonstruiert, sind selbst abenteuerlich. Tagebücher und Erzählungen ihrer eigenen Vorfahren wechseln sich ab mit Passagen aus Werken von William Faulkner oder Jack London. Zitaten aus ihren eigenen Schulbüchern sowie herrlich obskuren historischen Quellen wie etwa dem Zeitungsartikel »Was uns die Eisenbahn bringen wird«. Deutlich klingt in dem Text die belustigte Empörung des Kindes, dessen Intelligenz man beleidigt hat durch dieses Märchen von der Unabhängigkeit. Faktisch war das dem Selbstbild nach so unabhängige Kalifornien nämlich von Anbeginn an von Regierungsgeldern abhängig. Nur so konnten die Sumpf- und Überschwemmungsgebiete des Landes kultiviert und urbar gemacht werden, der Bau der Pacific Railway vorangetrieben und die Flug- und Rüstungsindustrie aufgebaut. Faktisch basierte der Reichtum Kaliforniens auf der Ausbeutung billiger Arbeitskräfte aus dem nahen Mexiko und der chinesischen Einwanderinnen und Einwanderer. Besonderes Augenmerk schenkt Didion dem Mythos von der angeblich so tief sitzenden Verbundenheit der kalifornischen Weizenfarmer zu ihrem Land. Wie, fragt sie, passte dieses Traditionsbewusstsein bitte zusammen mit der Tatsache, dass man seinen Grund und Boden so bereitwillig an meistbietende Spekulanten verkaufte? In Paradoxien wie diesen entlarvt sich die Doppelmoral einer, wie Didion sagt, synthetisch herangezüchteten weißen Mittelschicht. Diese zeichnet sie in ihrem Aufstieg und Fall ausführlich nach. Sie tut dies mit besonderem Blick auf den Regional- und Nationalstolz, der andere erniedrigen muss, um sich selbst das Märchen von der überlegenen Herkunft erzählen zu können. Auch in Didions Familie nannte man alle Zugezogenen abfällig nur die neuen Leute, die keine Ahnung hatten davon, was es bedeutete, Kalifornier zu sein. Verleugnet in dieser Erzählung, so Didion, wurden die blutigen Wurzeln der Westwärtsbewegung, in deren Zuge man Native Americans niedergemetzelt hatte und kranke Familienmitglieder im Nirgendwo zurückgelassen.
Es gab als dunkelstes von allem den Verrat, die Ahnung, dass die Überquerung am Ende doch keine hehre Odyssee gewesen sein könnte, sondern stattdessen eine schäbige Kraxelei ums Überleben. Wenn man auf Kosten anderer überlebt, überlebt man dann überhaupt?
Erst als erwachsene Frau vermag Didion, die Mythen ihrer Kindheit systematisch zu dekonstruieren. Lange Zeit, gesteht sie, war dieser Blick durch eine Scheu vor dem Herkunftsthema verstellt. Eindrücklich ist ihre Erinnerung an den Moment ihres ersten Erwachens, als sie zusammen mit ihrer Adoptivtochter Quintana das Sanierungsgebiet Old Sacramento besucht.
Quintana lief vor uns. Das Batist-Trägerschürzchen, der große Hut, der Gehweg aus Holz, das Flimmern der Hitze. Der Großvater meines Vaters hatte auf der Front Street einen Saloon besessen. Ich war kurz davor, Quintana das zu erklären. Den Saloon, den Gehweg aus Holz, die Generationen von Cousinen, die genau wie sie an ebenso heißen Tagen wie diesem genau diese Straße entlang gelaufen waren, als ich innehielt. Quintana war adoptiert. Genau genommen hatte sie keinerlei Verantwortung für irgendwelche Gespenster. Genau genommen war meine Verbindung zu diesem Gehweg aus Holz nicht stärker als die Quintanas. Die Verbindung war nichts als ein Motiv, Effekt einer Dekoration. Wirklich war nur Quintana.
Der amerikanische Originaltext »Where I was from« stammt aus dem Jahr 2003. Er ist 2 Jahre vor dem »Jahr des magischen Denkens« entstanden, jenem Text, in dem Joan Didion den jähen Tod ihres Mannes verarbeitete und kurz nach dessen Erscheinen sie auch ihre Tochter verlor. Die Autorin von Where I Was From weiß noch nichts von dieser Tragödie. Und doch ist es auch hier das klare, unsentimentale Wissen um die eigene Vergänglichkeit, das in Kombination mit der akribischen Analyse den besonderen Didion-Sound ausmacht. Die Schriftstellerin und Übersetzerin Antje Ravitsch-Trubel, die Didions Bücher für ein deutschsprachiges Publikum entdeckt hat, macht diesen Sound auch in diesem Text mit hörbarer Hingabe erfahrbar. Die dokumentarische Faktendichte des Buches erfordert in manchen Passagen Konzentration, doch wird man dafür mit einer Fülle funkelnder Reflexionen belohnt. Woher ich kam, ist ein vielstimmiger Text, in dem große und kleine, orale und aufgeschriebene Geschichte sich pausenlos ineinander spiegeln. Nicht zuletzt ist es eine Art Liebesprotokoll an die Landschaft ihrer Kindheit.
Flüsse, die ich herbeischrieb, um die Flüsse, die ich verlassen hatte, zu ersetzen.
Wenn man so analytisch wie Didion sein wollte, könnte eine Erkenntnis aus dem Buch vielleicht diese sein. Herkunft ist Kindheit und Kindheit ist Landschaft. Und Landschaft kennt keine Zugehörigkeit. Sie ist blind für Menschendinge. Und es ist diese blinde, fremde Schönheit der kindlichen Landschaft, die Didion jedem falschen Herkunftsstolz entgegensetzt.
Joan Didion, woher ich kam, ist bei Ullstein erschienen und kostet 20 Euro.
Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Was wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit.
Wolf Biermann. Wolf Biermann kennt jeder. Ein Hamburger, der in die DDR umzog, dort mit seinen Liedern aneckte, 1976 bei einem Konzert in Köln ausgebürgert wurde und von Deutschland nach Deutschland ins Exil ging. Man kann das Jüngeren heute kaum noch erklären. Seine Schallplatten Chausseestraße 131 oder Der preußische Ikarus, all das machte ihn zum gesamtdeutschen Gesamtkunstwerk. Vor ein paar Jahren trat er im Bundestag auf und lieferte sich mit der Linken ein Wortgefecht. Er ist ein Linker, aber einer von denen, die Freiheit predigen und Freiheit leben. Jetzt hat Wolf Biermann 2 Jahre nach seiner Autobiografie einen Band mit Erzählungen veröffentlicht. Barbara heißt er. Wolf Biermann ist produktiv, sehr produktiv. Die Plan-Soll-Übererfüllung hätte er auch in stalinistischsten Zeiten locker geschafft. Von daher habe ich mich beim Gespräch auf der Leipziger Messe mit ihm vor allem unterhalten übers Ausschweifen, Abschweifen und wie man so viel Text wieder los wird. Sie haben ein neues Buch veröffentlicht, es heißt Barbara, es enthält Erzählungen. Vor 2 Jahren...
Genauer, Liebesnovellen. Nicht Erzählungen. Der Unterschied zwischen Erzählung und Novelle können Sie bei Goethe nachlesen. Eine
unerhörtes Ereignis.
Ist doch etwas dramatischer, etwas anders, mehr pointierter auf ein unerhörtes Erlebnis. Und dies sind Liebesnovellen und, wie ich es nannte, andere Raubtiergeschichten. Denn die meisten Geschichten handeln nicht nur von der Liebe, sondern auch von dem Stoffwechsel zwischen den Raubtieren in der Gesellschaft.
Vielleicht, man muss ja dann immer aufpassen, wie viel Inhalt will man verraten. Die Titelgeschichte Barbara, über die kann man ja gut reden, die ist ja sozusagen exemplarisch für das, was Sie eben gesagt haben. Wie authentisch ist die denn? Wurden Sie wirklich gebissen von einer Frau?
Ja, ich kann mir solche Sachen nicht ausdenken. Ich kann nur gut beobachten. Das habe ich gelernt am Berliner Ensemble, am Weichtheater. Die Wirklichkeit, aber das wissen Sie wahrscheinlich schon längst selber, ist immer viel fantastischer und verrückter und interessanter als das, was sich irgendein Intellektueller am Schreibtisch ausdenkt, wenn er Literatur produzieren will. Aber der Unterschied zu meinen Memoiren, die ich ja, wie Sie wissen, vor 2,5 Jahren veröffentlicht habe, ein viel zu dickes Buch, aber...
Finden Sie, fand ich nicht.
Naja, ich höre das gerne, dass Sie das nicht finden. Aber die Gefahr bei mir bestand darin, dass ich daraus einen Ritterroman mache, den kein Mensch lesen kann. Vor allen Dingen nicht in einer Zeit, wo das Format inzwischen SMS ist, eine kurze Nachricht im Handy. Also diese Memoiren von mir, da hatte ich wirklich den Schatz schon hysterischen Ehrgeiz, also etwas übertriebenen Ehrgeiz, absolut nichts Falsches zu sagen. Oder etwas raffinierter formuliert, ich wollte, weil ich ja kein Anfänger bin, mit Lügen lügen, sondern nur mit der Wahrheit. Aber Prosa fällt mir sehr schwer, weil ich in der Gefahr bin, immer vom Wege abzuschweifen. Prosa ist das Leichteste, weil es jeder Idiot kann, jeder Anfänger, jeder Simpel. Aber gute Prosa, wie etwa Franz Kafka sie schreibt oder wie Thomas Mann sie schreibt, ist noch schwerer.
Also ich will Sie jetzt nicht gleich in den Rang eines Kafka stellen, aber durchaus sagen, dass diese Erzählungen ausgesprochen spannend sind, ausgesprochen gut komponiert und einen zum Nachdenken anregen an vielen Stellen.
Aber das verdanken Sie meiner Frau indirekt. Dass sie gut geschrieben sind, das verdanken Sie nur mir, denn ich habe jedes Wort geschrieben und kein anderer Mensch hat irgendein Komma geändert. Das gibt's gar nicht bei mir. Aber meiner Frau verdanken Sie all die Worte, die Sie nicht gelesen haben, die sie rausgeschmissen hat, weil sie nämlich einen viel schärferen Verstand hat für die Struktur eines Prosatextes. Und wenn sie merkt, dass ich vom Wege abweiche, dann sagt sie, Wolf, hier musst du stringenter die Geschichte erzählen.
Normalerweise kommt ja auch das Rotkäppchen vom Weg ab und nicht der Wolf, oder?
Ja, richtig. Der Wolf frisst das Rotkäppchen, aber das geht ja für ihn dann übel aus.
Sie schneidet dann die...
Ich höre das nicht gerne. Ich habe einige Rotkäppchen gefressen, bin aber nicht daran gestorben.
Wie ist das, wenn Sie schreiben? Setzen Sie sich an den Schreibtisch oder ich kann mir das gar nicht so vorstellen, Wolf Biermann in Ruhe am Schreibtisch sitzend?
Ja, natürlich. Ich sitze viel am Schreibtisch, aber...
Und schreiben Sie mit dem Computer oder mit der Hand?
Das glauben Sie vielleicht gar nicht. Ich kann es selber nicht glauben, aber es ist ein Zufall, hat sich so ergeben. Ich bin wahrscheinlich der erste Dichter in ganz Deutschland, der mit dem Computer schreibt.
Ach nein.
Und das hat einen komischen Zufallsgrund.
Ja.
Oder wie Hegel intelligenter sagt, das Notwendige setzt sich immer zufällig durch. Ich hatte einen verrückten Freund, so einen Computeridiot, in der Zeit, als es noch gar keine Computer gab. Und der hatte den allerersten Apple-Computer in Berlin, ein Filmemacher.
Ein Apple-Computer?
Ja, und der zeigte mir seinen Computer. Und ich wusste natürlich genau, dass das Schwachsinn ist. Für einen richtigen Dichter ist das ja nun wirklich das Letzte. Und dann sah ich plötzlich, ich kann mit diesem Computer schreiben wie mit dem Bleistift, mit einem Radiergummi. Ich kann die Worte wegradieren. Das kann ich mit der Schreibmaschine, wie Brecht übrigens gedichtet hat, nicht mit dem Stift, mit der Schreibmaschine. Ja. Mit anderen Worten, er hatte schon im Gehirn viel vorgearbeitet. Habe ich gesehen, das ist ja ein ideales Instrument. Da schließt sich ja der Kreis wieder zum allereinfachsten Bleistift. Mhm. Verstehen Sie? Und dann habe ich damit geschrieben. Insofern,
wie schön,
bin ich von Anfang an immer mit dem Computer zugange.
Also ein hochmoderner Dichter mit klassischem Rüstzeug.
Unter uns gesagt, ist es vollkommen egal. Wer blöd ist, ist immer blöd. Mit und ohne Computer.
Ja, aber es ist trotzdem spannend, mal zu wissen, wie eigentlich solche Geschichten entstehen. Jetzt müssen wir auch wenigstens noch ein kleines bisschen über das Buch sprechen.
Ja, na los.
Es ist ein Buch mit 18 Geschichten. Es geht in diesen Geschichten um Frauen, das haben Sie am Anfang schon gesagt, sozusagen. Es geht aber auch mindestens genauso stark um Politik, um die Zeitläufte. Es geht um Musik. Es ist, manchmal hat man sogar das Gefühl, es geht eigentlich darum, diese Erinnerungen, die sich mit bestimmten Liedern verknüpfen, auch zu Papier zu bringen.
Und es ist eine große Novelle drin über meine Liebesbeziehung, eine tiefe erotische Beziehung zu einer kleinen Gitarre.
Das ist die letzte Geschichte.
Das ist die letzte Geschichte.
Die wollte ich jetzt nicht verraten, aber es ist natürlich wirklich eine der, ich finde auch die ergreifendste, sozusagen außer der, wo Sie in Heidelberg das Genie treffen.
Ja, nicht in Heidelberg, sondern in Frankfurt am Main, ist vollkommen egal, auf dem eisernen Steg, der über den Main geht.
Kommt Ihnen ein Mann entgegen und sagt...
Ja, und sagt, guten Tag, Herr Biermann, ich bin ein Genie. Also das höre ich nicht gern, weil ich denke, ein Genie auf der Welt reicht eigentlich. Jedenfalls auf einer Brücke reicht ein Genie. Zwei Genies, da bricht die Brücke ja schon zusammen. Das ist zu viel. Auf jeden Fall habe ich über diese Gitarrengeschichte geschrieben. Eine wirklich herzzerreißend schöne Geschichte. Eine wirkliche Liebesgeschichte.
Ja, also man muss jetzt gar nicht viel verraten, das möchte ich nämlich nicht, aber trotzdem, sozusagen ist es die Erzählung, wie eine Gitarre ein stählernes Herz bekommen kann. Und das ist ja sozusagen dieses, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, was da ein bisschen drin steckt, oder?
Wir haben da elegant die Kurve gekriegt zu dem Lied, du lass dich nicht verhärten. Auf jeden Fall habe ich bei diesen Novellen den Ehrgeiz gehabt, eine in sich geschlossene Geschichte zu erzählen. Im Grunde, wie man einen guten Witz auch erzählt, mit einer Pointe, die dann auch zum Lachen ist.
Es geht in vielen dieser Geschichten um ihr Judentum. Jetzt bin ich mit ihrer Musik schon vertraut seit, keine Ahnung, seit den frühen 70er Jahren. Mir war das nie geläufig. Es ist aber etwas, was in den letzten Jahren mir immer wieder in Verbindung mit Äußerungen von Ihnen berührt. Werden Sie gläubig?
Ja, bloß nicht. Nein, nein, nein. Ich bin ja ein Ungläubiger. Oder genauer gesagt, habe ich es in einem Gedicht, das ich mal auf einem evangelischen Kirchentag vorgesungen habe, weil ich diesen Christen ja auch liefern will, was ein Mensch denkt und fühlt, der nicht an Gott glaubt. Egal, den Christen oder den Judengott. Und da habe ich gesungen, und meine ungläubigen Lippen beten voller Inbrunst zu Mensch, dem Gott all meiner Gläubigkeit. Und das ist meine Religion. Mit anderen Worten und unter uns gesagt, ich bin noch blöder als die Leute, die an irgendeinen Gott glauben, denn ich glaube an die Menschen. Und das lässt sich noch weniger begründen als der Glaube an irgendeinen Gott.
Lieber Herr Biermann, herzlichen Dank für das Gespräch. Das Buch Barbara ist bei Ullstein erschienen, kostet 24 Euro.
Nein, 20. Schädigen Sie nicht das Geschäft.
Das
es Buch kostet 20 Euro. Mein zerfreundeter Freund Marcel Reich-Ranitzky hätte es kurz und knapp gesagt, wie nur er es konnte, über dieses neue Buch von Biermann.
Ne? Was hätte er gesagt?
Gute Ware.
Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen es allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.
Japan, neues Thema. Japan ist offline gegangen. Japan hat alle Verbindungen zur Außenwelt gekappt. Japan versteckt die Folgen einer fatalen Umweltkatastrophe. Genau davon erzählt Yoko Tawada in ihrem neuen Roman Sendbote. Bote schreibt sich Bo-O-TE, sodass man nicht weiß, ob es ein Schiff ist, ein Boot, oder ob es ein botschaftenüberbringender Bote ist. Die 1960 in Japan geborene Autorin Yoko Tawada lebt seit 1982 in Deutschland. Sie schreibt sowohl auf Japanisch wie auch auf Deutsch. Für Romane wie Etüden im Schnee oder Ein Balkonplatz für flüchtige Abende wurde sie bekannt und oft mit Preisen ausgezeichnet. Die Bücher beschäftigen sich auf kluge und leichte Weise mit dem Leben in zwei Kulturen. Die Vermessung des Eigenen wie des Fremden ist ein konstantes Thema in ihrer Literatur. Sendbote, zuerst auf Japanisch und nun auch in deutscher Übersetzung erschienen, entwirft ein dystopisches Japan. Geht es Tawada erneut um den Blick auf das Fremde? Lorin Dalski hat das Buch gelesen und gibt Einblicke in die skurrile Welt dieses Romans.
Der Plot des Romans lässt sich in wenigen Sätzen skizzieren. Nach einer nicht näher geschilderten Katastrophe werden die Kinder krank und mit geringer Lebenserwartung geboren, während die Überlebenden immer weiter altern und die tragende Kraft der Gesellschaft bilden. So auch der 107-jährige Yoshiro, der seinen zerbrechlichen Urenkel Mumi liebevoll aufzieht. Unterdessen sucht eine geheime Sendbotenvereinigung nach geeigneten Kindern, um diese zu medizinischen Forschungszwecken ins Ausland zu schmuggeln. Der zerbrechliche, aber kluge Mumi scheint für diese Zwecke ein geeigneter Kandidat zu sein. Die amerikanische Übersetzung des Buches durch Margaret Mitsotakis hat mit dem National Book Award einen der wichtigsten Literaturpreise der USA erhalten. Wohl nicht ganz zufällig in Zeiten Trumps. Tawadas Themen, Umweltkatastrophen, kulturelle und politische Isolation sowie demografischer Wandel sind mitnichten nur japanische. Im Angesicht der Katastrophe Fukushimas oder der Edo-Zeit im 17. und 18. Jahrhundert, in der sich Japan bereits einmal nahezu gänzlich isolierte, führt der Roman die japanische Geschichte mit, ohne globale Relevanz einzubüßen. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Doppelbödigkeit ihres Titels Sendbote, der einerseits Mumi als geheimen Gesandten ins Ausland bezeichnet und andererseits das Schiff als uralte interkulturelle Metapher für menschliches Dasein aufgreift. In diesem Sinn entsendet der Roman ein Zukunftsszenario von geradezu provozierender Allgemeingültigkeit. Der unbestechliche Charme und zugleich die Bedrohlichkeit des Romans liegen darin, dass er weder prophetisch noch prätentiös erzählt, wie Katastrophen zu einem normalen Alltag verblassen. Im Unterschied zu herkömmlichen Postapokalypsen hat Sendbote Action und Spannung schlichtweg nicht nötig. Stattdessen treibt er ein irrwitzig komisches Spiel mit vertrauten Relationen und Erscheinungen. Die Kinder sind greisenhaft personifiziertes Alter und die Alten strotzen vor jugendlicher Kraft und zelebrieren am Nationalfeiertag Vorwärtskreise ihre schier endlose Arbeitskraft. Der satirische und ironisierte Alltag, in dem das Außerordentliche zur Normalität wird, unterhält nicht nur blendend, sondern offenbart zugleich pointiert die Fragilität unserer Welt. Selbst um die hartnäckigsten Vertreter natürlicher Reproduktion muss man in Tawadas Romankosmos Angst haben. Unkraut wird plötzlich in Hinterhöfen gezüchtet und eine dubiose Kaninchenunion kämpft im Untergrund für die Erhaltung der kleinen Nager. Yoshiros und Mumis Welt ist unaufhaltsam im Zerfall begriffen.
Die Bäume scheinen so von außen betrachtet zwar noch gesund zu sein, tatsächlich sind sie aber krank. Innen sind sie durch und durch hohl. Und sie fallen schon um, wenn jemand, der gerade in der Nähe steht, auch nur aufseufzt. Deswegen stehen da überall die Schilder mit der Aufschrift »Kein Seufzen in der Nähe von Bäumen«.
Was nützt es, in der Allgegenwart des Verfalls das Schwindende zu beklagen oder sich um die Zukunft zu sorgen? Trotz allen physischen Strapazen gehört Mumi einer lebensfrohen Generation an, der Selbstmitleid und Pessimismus völlig fremd sind. Verlust und Unsicherheit sind eben alltägliche Begleiter. An die Stelle abgenutzter Szenen der Eskalation rücken abstruse Kosten-Nutzen-Erwägungen. Lohnt sich ein Mord in Zeiten, in denen es keine Lebensversicherung mehr gibt, überhaupt noch? Fragt sich Yoshiro nach dem Verschwinden seiner Tochter. Dies offenbart vor dem Hintergrund der Staatsgewalten, die sich im Stile von Alice im Wunderland präsentieren, seine volle Komik.
Sollte er die Polizei verständigen oder nicht? Yoshiro konnte sich nicht entscheiden. Er empfand zwar eine gewisse Sympathie für die neue, jetzt privatisierte Polizei, aber Sympathie ist etwas anderes als Vertrauen. Die wichtigsten Aktivitäten der neuen Polizei bestanden in den Konzerten ihres Blasorchesters. Sie marschierten in Uniform durch die Straßen und schwangen Schinderasser zum Rhythmus von bekannten Gassenhauern und Zirkusmelodien ihre Hüften.
Reisen sind untersagt, Fremdsprachen bis auf Deutsch, Suaheli, Tschechisch und Tagalog verboten, fremdsprachige Lieder maximal 40 Sekunden zulässig. Trotz aller Repression steht das absurde System als Ganzes nicht in Frage. Vielmehr liegt der Fokus Tawadas auf der Anpassungsfähigkeit des Individuums. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe, um eine Formulierung von dem Kulturkritiker Walter Benjamin zu benutzen. Und wie kann es sonst so weitergehen? Hier zeigt sich Sendbote als geistreiche Sprachkritik, an welcher der junge Ludwig Wittgenstein seine helle Freude gehabt hätte. Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen der Welt, meinte er. Die in Deutschland und Japan, also zweisprachlich sehr unterschiedlichen Kulturen ansässige Yoko Tawada, macht genau daraus einen Roman. Was im neuen Japan nicht benannt werden kann, geht zugrunde oder muss im schöpferischen Akt ins Leben zurückgerufen werden.
Weil sie eine englische Bezeichnung hatten, gerieten auch die Dry Cleanings, also die Wäschereien, in Gefahr auszusterben. Aber da kam jemand auf den Gedanken, das Wort Cleaning mit den Schriftzeichen für Kuri, Nin und Gu zu schreiben. Kastanienmensch gerät. Unter diesem wie Cleaning klingenden, aber nichtssagenden Namen wurden Reinigungen wieder populär.
Was das System nicht zulässt, muss die Sprache ermöglichen. Bleibt exotische Ferne verwehrt, wird sie sprachlich importiert. Man reist eben nicht mehr nur noch nach Hyogo, sondern vielmehr in den Fernwesten Tokios. Im humorvollen Spiel mit Zeichen und Worten demonstriert Tawada, wie sie Sprache über jeden Sinn und gesellschaftliche Realität hinwegsetzen kann. Muss man sich von schlagartigen Naturveränderungen gigantischen Ausmaßes beunruhigen lassen?
Um ehrlich zu sein, das Wort plötzliche Mutation wurde in diesem Kontext kaum mehr gebraucht. Stattdessen war das Wort Umweltanpassung in aller Munde.
Die Katastrophe existiert lediglich als falsches Wort. Mit der richtigen Haltung lässt sich alles in Alltag überführen. Mit Zen-Bote gelingt Tawada, ein in gleicher Weise urkomisches wie beängstigendes Werk über die Grenzenlosigkeit menschlicher Hinnahme und Anpassung.
Loreen Dalski über Yoko Tawadas Roman Zen-Bote. Das Buch ist im Konkursbuchverlag erschienen, kostet 12,90 Euro. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. So hat man Mr. Tambourine Man noch nie gehört. Kumi Solo, japanischer Pop. Thomas Sautner, 1970 im österreichischen Gmünd geboren, lebt nach 10 Jahren als Redakteur für verschiedene Zeitungen als Schriftsteller in seiner Heimat, dem nördlichen Waldviertel, sowie in Wien. Neben Essays und Erzählungen veröffentlicht er seit 2006 regelmäßig Romane. Fuchserde heißen sie, Milchblume und Die Älteste. Das sind einige der erfolgreichen Titel, denen jetzt sein aktueller Roman Großmutters Haus folgt. Was ist ein gelungenes Leben, fragt er. Die Begegnung mit der totgeglaubten, unkonventionellen Großmutter, die in einem verborgenen Haus mitten im Wald lebt, bringt einer jungen Frau unerwartete Erkenntnisse. Claudia Fuchs über Thomas Sautners Roman Großmutters Haus.
Seit über 10 Jahren ist der ehemalige Journalist Thomas Sautner mit seinen Unterhaltungsromanen in Österreich erfolgreich. Sein Debütroman Fuchserde über das fahrende Volk der Jenischen wurde zum Bestseller. Der 49-jährige Schriftsteller lebt auf einem Bauernhof im niederösterreichischen Waldviertel und die meisten seiner Romane sind in seiner Heimat an der tschechischen Grenze angesiedelt. In dieser Region, bevölkert von Einzelgängern und Eigenbrötlern, steht auch das geheimnisvolle Haus der unkonventionellen Großmutter, die ihrer Enkelin in Sautners aktuellem Roman Großmutters Haus Lebenslektionen erteilt. Oma Christina gleicht einer Figur aus einem Alt-68er Bilderbuch. Milde bekifft, alterslos, souverän und unabhängig, pflegt sie inmitten von Blumen- und Kräuterbeeten ihre zahllosen Liebschaften und bläst aus dem Schaukelstuhl Rauchringe in die Luft. Ihre Enkelin Malina, aus deren Perspektive die versponnene, handlungsarme Geschichte erzählt wird, scheint dagegen spießig, eng und verklemmt. Im idyllischen Naturparadies des abgelegenen Waldviertels will die Studentin in einer Beziehungskrise bei der Großmutter zu sich selbst finden.
Großmutter war an keine Äußerlichkeiten gebunden. In diesem Moment erkannte ich es. Sie war im Laufe ihres Lebens nicht attraktiv geblieben, sie war es geworden. Tag für Tag eine neue Schönheit. Christina mochte Falten haben, ihre Wangen mochten nicht mehr die Spannung der Jugend, ihre Muskeln nicht mehr die Kraft früherer Tage besitzen, doch wie irrelevant. Sie war unbändiger Sturm, wenn ihr nach Sturm war, und andern Tags, ich sah sie an, war sie Leichtigkeit. Gewebt aus feinem Tuch.
Man ahnt, was Thomas Sautner sagen will. Aber ist das die Sprache, in der eine junge Frau von heute über ihre bewunderte, rätselhafte Großmutter spricht? Eine Großmutter, leicht und gewebt aus feinem Tuch? Was soll man sich unter diesem bemühten Bild vorstellen, das allenfalls den unbedingten Willen zu einer poetischen, literarischen Sprache vermittelt? Dazwischen dann die Einschränkung, doch wie irrelevant, die eher einem Sachbuchtext entnommen sein könnte. Sprachliche Unsicherheit und Ungenauigkeit lassen den Lesefluss immer wieder stocken. Was hat unbändiger Sturm, wie auch immer er sich bei der vitalen Großmutter äußern mag, mit Leichtigkeit zu tun? Worin besteht der hier behauptete Gegensatz? Wann hüllt sich die stürmische Großmutter in feines Tuch? Als Leser bekommt man keine Idee, was uns die Erzählerin über ihre wohl sehr wandelbare Großmutter konkret mitteilen will. Man versteht allerdings, dass hier ein Journalist vergeblich versucht, literarische Höhen zu erklimmen. Thomas Sautner, der seit 2006 regelmäßig Romane veröffentlicht, schafft in seinem aktuellen Buch Fantasiefiguren, aber keine Personen. Dass die flippige Großmutter ihr Geld mit illegalem Hanfanbau macht und ihre selbst produzierten Cannabis-Zigarren an Stammkunden aus allen Schichten bis zu österreichischen Regierungsmitgliedern verkauft, ist eine witzige Idee des Schriftstellers. Nach längerem Nachdenken hält man sie nicht mehr für unwahrscheinlich. Diesen hintergründigen Humor würde man sich öfter wünschen. Stattdessen müssen wir mit der sinnsuchenden Enkelin Marlina hochphilosophische Probleme wälzen.
Fragwürdig ist mir auch die Naturwissenschaft, obwohl sie heute eine uns disziplinierende Autorität genießt, wie einst seine Heiligkeit, der unfehlbare Papst. Der Satz des Pythagoras etwa, die Erkenntnisse von Kopernikus und Galilei oder Newtons Gravitationsgesetz. Ich bezweifle die Allgemeingültigkeit jener und aller anderen wissenschaftlichen Beweise. Sie alle gehen von einer unbewiesenen Prämisse aus, dass wir Menschen real sind. Sind wir es nicht, befindet sich womöglich alles, was wir Materie, Raum und Zeit nennen, lediglich in unserem die Dinge träumenden Geist. Und die andere Wirklichkeit, jene, die weit darüber hinaus besteht, ist uns gänzlich fremd.
Zum Mit- und Nachdenken laden diese in sperrige Partizipkonstruktionen verpackten Ausführungen nicht ein. Eher schon nähren sie den Verdacht, dass der studierte Historiker und Politikwissenschaftler Thomas Sautner hier seine Bildung demonstriert oder selbst den Lebenssinn für sich ergründen will. So meandert der Roman zwischen existenziellen Grundsatzfragen und banalen Alltagsschilderungen. 14 Tage verbringt Marlina im Haus der Großmutter, verliebt sich in den stummen Jakob, der vieldeutige Zettelbotschaften mit ihr austauscht, entliebt sich wieder und entziffert unter kundiger Anleitung der lebensweisen Großmutter wegweisende Botschaften und Gedichte auf Steinblöcken im sogenannten Tal der Dichter, mitten im Wald.
Nichts bleibt. Deshalb sieh. Deshalb fühl einmal noch. Ohne dich, die du dies liest, wären diese Zeilen nicht. Klanglos Musik. Bildnisfenster.
Man ertappt sich bei der Frage, ob diese Zeilen vielleicht wirklich besser nicht wären. Thomas Sautners romantisierender Roman über Großmutters Waldhaus, das einer einsamen Wolke am weiten Himmel gleicht, kann man sicher auch als ernst gemeinten Anstoß zu einem glücklicheren Leben in der ursprünglichen Natur lesen. Keiner der Protagonisten hängt hier wie ein Süchtiger am Smartphone, denn dieses Gerät hat keinen Zutritt zu Großmutters Haus. Überleben kann man offensichtlich trotzdem, wie der Autor in einem Interview aus eigener Erfahrung bestätigt. Über sein heimatliches Waldviertel hat Thomas Sautner schon mehrere Romane und eine Art Reiseführer geschrieben, wobei das Sachbuch jedem Kitschverdacht entging. Leider gilt dies nicht für diesen Roman, der stellenweise an eine Werbebroschüre für Ferien auf dem Bauernhof erinnert. Allzu schablonenhaft und nah am Klischee treten hier die verunsicherte Enkelin aus der Stadt, der stumme, aber gutwillige Außenseiter Jakob und die am Rand der Legalität operierende Hippie-Oma auf. Sprachlich kann Thomas Sautner am ehesten in den Naturschilderungen des verwunschenen Waldviertels überzeugen, aber das ist am Ende dann einfach zu wenig. Dass Marlina selbstbewusster und reifer Großmutters Haus verlässt, kann man als eine Art Happy End lesen.
Das Buch von Thomas Sautner, Großmutters Haus, ist im Picus Verlag erschienen. Es kostet 22 Euro. Und das war das SWR2 Lesenswertmagazin. Technik der Sendung machte Doro Vossen. Ich bin Alexander Wasner und zum Schluss nochmal ein Lied aus der Reihe Frauen übernehmen kanonisches Lied, gutes Songwriting. Ein Song von Leonard Cohen, gespielt von der großen und unvergleichlichen Marianne Faithfull, Tower of Song.
Well, my friends have gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I can hear him coughing all night long. About 100 floors above me
and the Tower of Song.